Darf euch ganz liebe Grüße ausrichten von Nico. Die meisten von euch kennen Nico, er predigt hier mit mir zusammen. Wenn du ihn schon, bevor er wieder zurück ist, aus Südafrika hören möchtest, geh einfach auf unsere Internetseite. Da sind alle die Predigten, auch die er gepredigt hat, verfügbar. Auch auf unserer App kannst du sie anhören, da kannst du ihn sogar sehen. Wenn du vielleicht durch die Werbung, die wir geschaltet haben, hier zum Gottesdienst gekommen bist, es war auch Nico, der dich eingeladen hat. Er ist im Augenblick in Südafrika und was ich hören kann, da geht es ihm richtig, richtig gut. Und wenn er jetzt hier stehen würde und predigen würde, würde er schon direkt mit einer Frage beginnen. Das ist ja so typisch sein Stil. Frage, ich habe eine Frage für euch. Und die Frage würde er vielleicht stellen, wie bin ich nach Südafrika gekommen? Was meint ihr? Wie bin ich da hingekommen? Und die richtige Antwort wäre gewesen, mit dem Flugzeug. Und das ist für uns in unserer Welt absolut normal. Na klar, mit dem Flugzeug. Aber das ist noch gar nicht lange her, da war sowas völlig undenkbar. Da war selbst Eisenbahnfahren von Nürnberg nach Fürth Teufelszeug, viel zu schnell, für den Menschen total ungesund, geschweige denn, dass man daran denken konnte, zu fliegen. Und heute stehen wir selbstverständlich an irgendeinem Schalter, gehen über irgendeinen Finger, so heißt das Ding, was ans Flugzeug ranführt, so ein kleiner Gang, und vertrauen uns so einer Röhre an, setzen uns da rein. Und diese Röhre, die noch Flügel dran hat, bringt uns, und Südafrika ist jetzt gerade nicht um die Ecke, sondern das ist gerade so gefühlt so weit weg, bringt uns dahin. Ist das normal? Hast du dich, Nico, wirklich dieser Röhre anvertraut? Hat die dich dahin gebracht? Hast du nicht gedacht, was für ein Schwachsinn? Stell mir den Nico so vor, so erst betet er, kniet nochmal am Rollfeld, betet mit seinen Koffern und dann fängt er an zu rennen, weil er will sich dieser Röhre nicht anvertrauen und vielleicht ist sogar eine Pilotin drin und ich habe schon Menschen, Männer aussteigen sehen, als sie gehört haben, dass eine Pilotin den Flug führt, also völlig verrückt. Aber hey, wir leben in einer anderen Zeit, ist noch nicht lange her, da mussten Frauen noch ihre Männer um Erlaubnis bitten, ob sie überhaupt einen Beruf ausüben dürfen. Also die Welt verändert sich dramatisch, aber jedenfalls, wir stellen uns den Nico vor, wie er jetzt mit seinen Koffern da den Runway da längs rennt, immer schneller, immer schneller, immer schneller und am Ende macht es plumps und er springt in die Wiese, weiter kommt er nicht. Nur das Flugzeug bringt ihn dahin, nur sich dem anzuvertrauen, bringt ihn dorthin. Und es braucht eine Offenbarung, was das ist, was da steht. Und was es für mich bedeuten kann, wenn ich mich dem anvertraue. Und ihr entschuldigt, dass mir ist eigentlich wirklich kein wirklich besseres Bild eingefallen, als für genau das, was wir an Weihnachten auch, was uns auch zugemutet wird, dass wir dieses Baby, das dort geboren wird, dass wir erkennen, dass dieses Baby nicht irgendetwas ist, was wir übersehen dürfen, sondern dass es tatsächlich der Retter ist, wenn wir ihm uns anvertrauen. Können Dinge in unserem Leben geschehen, die so undenkbar sind und unmöglich sind. Nur durch ihn und nur in ihm kommen wir dorthin, wo wir sagen, das wäre erwünschenswert. Wir sind ja im dritten Teil der Serie Mächtig und wir wollen einfach mal so ein bisschen so dieses Klingeling und dieses Weihrauch und das Süßliche und das Romantische ein bisschen wegnehmen von Weihnachten und gucken, was ist denn da wirklich passiert? Was ist da oder wer ist da wirklich geboren? Und wir erinnern uns, da gibt es jetzt diesen Stress, das haben wir letzten Sonntag besprochen, diesen Stress in Jerusalem. Der König Herodes erfährt plötzlich von Gelehrten aus Babylon, die haben irgendwie ein Sternzeichen gesehen und irgendwie ist ihnen klar geworden, da ist der König der Juden geboren und dann haben sie sich auf den Weg gemacht und sind in Jerusalem gelandet und bringen jetzt die ganze Stadt durcheinander und beunruhigen den Herodes, der dort ja König ist. und sagen, wo ist der König der Juden geboren? Der König. Das hat ja dann weitreichende Konsequenzen, weil es gibt plötzlich einen Konflikt zwischen zwei Königreichen, zwischen dem König Herodes und dem König Jesus Christus, der dort geboren wird. Und der Herodes, der ruft schnell alle Gelehrten zusammen, die ja wissen müssen, wo denn das passieren könnte. Und dann sagen sie ja, das ist klar, wir wissen das schon. Wir wissen, dass seit über 700 Jahren wird uns das von Generation zu Generation weitergesagt. Eines Tages, so hat es der Prophet Micha vorausgesagt, eines Tages, und ich lese jetzt gerade mal aus diesem Propheten Micha, das ist einer der kleinen Propheten, ein Zeitgenosse des Propheten Jesaja. Und dieser Prophet Micha prophezeit Folgendes. Und du, Bethlehem, Ephrata, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, also Ephrata ist so ein Vorort von Bethlehem, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Aus dir soll mir hervorkommen, der König, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Bisschen kompliziert ausgedrückt, aber was der Prophet sagen will, ist, dieser König, der dort geboren wird, der war immer und ist immer und wird immer sein. Der kommt aus der Ewigkeit, kommt in unsere Zeit und geht in die Ewigkeit. Er ist von Anfang an da und ist immer da und wird immer dort bleiben. König Jesu, der herrscht und König ist in Ewigkeit. Der wird dort geboren. Das sagt dieser Micha. Natürlich kannst du jetzt hingehen und gucken, und wir haben jetzt gerade so ein bisschen auch so eine Krippenszene geschaut, kannst hingehen und gucken und sagen, ich sehe eigentlich nur Windeln und ich sehe eigentlich nur einen Säugling. Und ich sehe eigentlich nur eine Situation, die in mir Mitleid hervorruft, wo ich mir denke, oh, warum? Warum muss man im Stall? Warum in einer Krippe? Warum? So. Und dann gibt es Leute, die kommen dorthin und sehen was ganz was anderes. Sie sehen einen König. Gut, einen Säuglingkönig, aber immerhin, das Potenzial ist drin. Also der wird ja dann auch irgendwann erwachsen und so. Aber es ist jedenfalls schon jetzt der König. Und wo wird er geboren? Der Ort ist ganz wichtig, Bethlehem. Bethlehem ist ein hebräisches Wort, es sind eigentlich zwei Worte. Bethlehem sind zwei Worte, Haus, Beth. Wenn ihr Fränkisch könnt, gibt es so einen Hebraismus in unserer Sprache, man spricht von einer kleinen Hütte, von einer Beizen, ich weiß nicht, kennt ihr das? Burg Beizen zum Beispiel gibt es an der Burg, so eine kleine Hütte, Burg Beizen, Beit, das ist ein Hebräismus in unserer Sprache, sagt man vielleicht heute nicht mehr, aber es heißt Haus. Also Bet, Haus, und Lechem heißt Haus des Brotes. Im Haus des Brotes, dort wo unsere Sehnsucht gestillt wird, dort wo unsere, das was wir am dringendsten brauchen, nämlich Speise, das wird dort geboren. Bethlehem. Und vielleicht kennt ihr euch auch da so mit ein bisschen aus. Es gibt im jüdischen Denken so eine Tradition, dass die ganzen Buchstaben jeweils auch einen Zahlenwert haben. Und da gibt es das kann man ganz, ganz weit treiben. Natürlich ist auch ein bisschen eine Spielerei. Aber auch nur als Rand, weil ich es witzig finde. Bethlehem hat den Zahlenwert von 490. Wird gleich noch wichtig, warum ich das jetzt sage. Aber das könnt ihr euch schon mal merken, 490, also das wäre die 1-Million-Euro-Frage. Welchen Zahlenwert hat Bethlehem? Und dann kannst du direkt sagen, 490, brauchst keinen Joker und nichts mehr sagen, weißt schon genau, was ist der Zahlenwert ist. Bethlehem, 490. Also wir haben hier einen Konflikt zweier Königreiche. Und wie schlimm dieser Konflikt wird, wird deutlich, zu welchen Maßnahmen dieser Herodes greift. Weil der will jetzt erforschen, wo ist dieser König geboren, wann ist dieser König geboren, um ungefähr zu wissen, wie alt er ist. Und als er sich dann von den Leuten, die dort gekommen sind, von diesen Magier, von diesen Gelehrten hinters Licht geführt fühlte, weil die einfach nicht mehr zurückgehen und ihm nicht mehr sagen, wo sie ihn gefunden haben, führt das tatsächlich dazu, dass der Herodes, also so bedroht ist der von diesem König, dass der alle Kinder in diesem Alter umbringen lässt. Und Josef hat noch so einen Traum und rechtzeitig kann er fliehen mit Maria und Jesus, sodass sie dann nach Ägypten kommen. Aber jedenfalls, ihr seht, das, was dort an Weihnachten passiert, ist keine kleine Sache. Wir denken immer nur, oh, wie süß, wie süß, wie süß. Ja, wenn du ein Baby siehst, ist es süß. Aber wenn du einen König siehst, dann kriegen ganze Regierungen Schluck auf. Dann fühlen sich ganze Regime bedroht, weil das bedeutet ja, dass ihre Herrschaft in Frage gestellt ist. Gut, wir kennen uns mit Königen jetzt nicht mehr so gut aus. Wir haben schon lange keinen mehr gehabt. Mein Opa hat immer noch gesagt, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Das habe ich noch so im Ohr. Das ist noch eins über dem König. Hatten wir mal einen Kaiser. Aber wir haben jetzt eine Demokratie. Das ist die beste von allen schlechten Staatsformen, ist die Demokratie die beste. Ja, und wir kommen damit relativ gut zurecht. Die einen sind da anderer Meinung, mehr oder weniger. Aber okay, hey, das ist es so und das ist gut und wir haben das und die Meinung der Mehrheit setzt sich durch. Das haben wir. Wir haben also keine Monarchie mehr, keinen König, der uns regiert. Aber Jesus tritt hier auf mit einem Anspruch: Ich bin König, ich bin Herrscher. Auch so ein bisschen so für uns vielleicht nicht ganz einfach umzudenken, wo wir sagen, eigentlich müssten wir jetzt abstimmen, Jesus, wollen wir das machen oder wollen wir das machen? Und Jesus sagt, ich denke, wir machen das, so wie es ein König dann auch sagen würde. Und dieser König, der dort geboren wurde, der so viel Widerstand hervorruft, und du fragst dich manchmal, warum sind Leute so gestresst, wenn sie von Jesus hören? Warum erlebst du selber so viel Widerstand? Wenn du es genau nimmst, bedeutet das eine Entscheidung. Es bedeutet eine Entscheidung, was will ich akzeptieren? Und wenn ich nicht völlig gedanklich, wie soll ich sagen, schlecht verdrahtet bin, dann bedeutet das ja, wenn das der König ist und der Herr der Herren ist, dann hat das ja Konsequenzen für mich. Ich begegne oft Menschen, die sagen, ja, glauben tue ich nicht, aber irgendwie weiß ich doch, da gibt es was. Und dann möchte ich immer sagen, hey, okay, du hast gerade gesagt, du glaubst, dass da was ist. Das würde mir sehr viel Angst machen, wenn ich glauben würde, dass da was ist und ich wüsste, was da ist. Das müsste ich herausfinden, was da ist. Und dann müsste ich wissen, was das für mich bedeutet, wie ich mich jetzt dazu zu verhalten habe. Von diesem König sagt Johannes in seinem Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sagt Johannes in seinem Evangelium, in ihm war das Leben. Also in diesem Säugling ist das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Große Worte. Das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Oder eine andere Übersetzung sagt, hat es nicht angenommen. Die Finsternis hat es nicht angenommen, aber sie konnte dagegen auch nichts machen. Und das ist bis heute so. Die Finsternis möchte gerne, aber sie kann nicht. Warum? Weil es der König der Könige und der Herr aller Herren ist. Und die, die ihn angenommen haben, die, in deren Leben wird Licht, in deren Leben geht die Finsternis raus. Diese Menschen kommen überhaupt zum Leben, beginnen zu leben, beginnen frei zu werden. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und ich freue mich so, dass wir Weihnachten auch gerade in dieser, kann es gar nicht oft genug sagen, in dieser völlig verrückten Zeit feiern und die Zeit wird noch verrückter, wir müssen uns noch auf viel mehr einstellen, als wir im Augenblick schon erleben. Aber es ist die Zeit der Gemeinde, es ist die Zeit von den Menschen, die Jesus nachfolgen, zu sagen, so Leute, jetzt ist es mal richtig finster und schau mal, hier habe ich Licht. Und es gibt diesen Konflikt zwischen Licht und Finsternis, wird hier auch angedeutet. Sehen wir schon, als Jesus auf die Erde kommt, sehen wir diesen Wahnsinnskonflikt, diese Wahnsinnsbrutalität. Aber, und ich begegne täglich, wöchentlich ganz, ganz vielen Menschen, die eigentlich diesen Jesus verachten, die eigentlich sagen, dieser Jesus ist weder der Christus, noch ist er irgendwie wichtig. Und das wäre auch für den Herodes überhaupt kein Problem gewesen, wenn die Magier gesagt hätten, wo ist der Lehrer Israels geboren? Hätte Herodes gesagt, toll, ein Lehrer mehr, ein Lehrer weniger, ist ja wurscht. Oder wo ist der Prophet geboren? Ein Prophet mehr oder ein Prophet weniger, ist egal. Wo ist der Guru geboren? Ja, da gab es viele Gurus. Damit haben wir alle auch kein Problem, dass Jesus eine interessante Figur der Geschichte war und viele interessante Dinge gesagt hat, auch sehr weise war und so weiter. Damit hat niemand ein Problem. Auch andere Religionen haben damit überhaupt kein Problem. Da können sie gut mit leben. Dass Jesus ein Prophet ist, sagen sie sogar selber. Haben sie kein Problem mit. Aber sobald du sagst, und darum geht es in dieser Weihnachtsserie, sobald du sagst, er ist nicht nur ein Prophet, er ist nicht nur ein Lehrer, er ist nicht nur ein guter Mensch gewesen, sondern er ist der König. Puh. Ja, da zucken wir zusammen. Vor allen Dingen die Demokraten zucken dann zusammen und sagen, schwer zu schlucken. Das bedeutet, um Gottes Willen, was bedeutet das? In ihm ist das Leben. 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 Und wir sollen in ihm Leben im Überfluss haben. Aber wir müssen es wie Nico machen. Wir müssen uns ihm anvertrauen. Wir müssen da tatsächlich sagen, okay, wenn das so ist, dann glaube ich das und dann steige ich da ein. Wir müssen da einsteigen. Wir müssen sagen, gut, dann steige ich da ein. Weil sonst passiert dir genau das, wie ich es in meiner Vorstellung dir erzählt habe. Dann rennst du, bist du vielleicht außer Atem, dann springst du ab und landest irgendwo im Stacheldrahtzaun. Und Jesus nimmt das auf, dass sie ihn verachten. Jesus nimmt das auf und erzählt ein Sprichwort, was man im Aramäischen erzählt hat, um das deutlich zu machen. Und er sagt, ihr wisst, die Menschen verachten mich. Und wenn du mich verachtest, wenn du nicht weißt, wer ich bin, wenn du nicht akzeptieren willst, wer ich bin, wenn du mir nicht glauben willst, wirst du das auch nicht erfahren. Matthäus schreibt es uns auf, er erzählt Folgendes. Matthäus ist das erste Evangelium im Neuen Testament. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, vier Evangelium, vier Menschen, die aufgeschrieben haben, was sie mit Jesus erlebt haben. Matthäus berichtet uns Folgendes. Er sagt, mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Und dann nimmt er eben, wie gesagt, dieses aramäische Sprichwort. Und das ist für mich als Theologen besonders spannend, weil Aramäisch war die Sprache Jesu. Jesu hat Aramäisch gesprochen. Und wenn in der Bibel irgendwas auf Aramäisch steht, zum Beispiel Abba, Abba ist Aramäisch und heißt Vater. Wenn wir also Abba, Vater sagen dürfen zu unserem Vater, und nachher werden wir dieses Gebet auch sprechen, dann ist das sozusagen so wichtig für die Leute gewesen, dass sie den Originaldialekt Jesu aufgeschrieben haben. Also selbst wir im Deutschen übersetzen nicht Vater, sondern nehmen das Wort, das Jesus benutzt hat, Abba. Also das ist direkt aus Jesu Mund quasi. Wahnsinnig spannend für mich. So, und hier hören wir jetzt auch nochmal Original Aramäisch. Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und ihren Spielgefährten zurufen. Wir haben euch auf der Flöte lustige Lieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder angestimmt und ihr habt nicht getrauert. Wir haben uns lustig gemacht über euch und ihr habt nicht reagiert. Wir haben uns dies und das gemacht, aber ihr wolltet nicht reagieren. Und dann sagt Jesus, genau, die Leute machen sich lächerlich über euch. Sie machen sich lächerlich über mich, sie machen sich lächerlich über Johannes. So ist es doch. Genauso ist es. Johannes ist gekommen. Johannes war der Prophet, der quasi bevor Jesus geboren wurde, gekommen ist und gesagt hat, bereitet dem Herrn den Weg. Er hat quasi die Leute darauf vorbereitet nochmal, dass da Jesus kommen wird. Das ist ein ganz skurriler Typ gewesen, wird auch sehr schön beschrieben, so richtig, wo man sagt, oh, wie kann man sich verhalten, sodass du wirklich abstoßend bist. So ein Typ war das und der hat die Leute ganz hart konfrontiert. Johannes ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken, nur Heuschrecken gegessen, nur irgendeinen komischen Mantel angehabt und so seltsamer Vogel. Und schon hat es geheißen, er ist von einem bösen Geist besessen. Nee, der Mann ist uns zu schräg. Nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Nee, lass mich mal bloß mit dem in Ruhe. Und der Menschensohn kommt und isst und trinkt wie jedermann. Was hier gesagt wird, ist, Menschensohn, das ist ein Ehrentitel, das ist quasi, das bezeichnet Jesus Christus, das bezeichnet den Herrn, das bezeichnet den König der Könige, also der Menschensohn, damit meint Jesus sich selber. Also ich bin gekommen, esse und trinke wie jedermann. Und dann heißt es, was für ein Schlemmer und Säufer. Dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Also Jesus hat gleich noch 3, 4 Schimpfworte obendrauf bekommen. Schlemmer, Säufer, Freund von Zöllnern und Sündern. Also ich finde das eine gute Nachricht. So einen Freund möchte ich haben. Ja? Ein Freund, der Freund von, ihr wisst, Zöllner und Sünder, das gab also Sünder. Sünder waren Menschen, die bewusst Dinge gemacht haben, von denen sie gewusst haben, dass es falsch ist. Nichts anderes bedeutet Sünde. Du tust genau das, von dem du genau weißt, dass es falsch ist. Und das Ergebnis ist in der Regel, es zerbricht Vertrauen, es zerbricht Beziehungen, es entfremdet dich von anderen Menschen. Wenn du dich so verhältst, das ist das, was Sünde bedeutet, das ist das, was auch in der Beziehung zu Gott passiert ist. Es hat uns entfremdet, es hat die Beziehung zerstört, es hat das Vertrauen gebrochen. Und dann gab es noch besondere Sünder. Das waren die Zöllner. Diese Sünder haben noch mit ihrer Sünde haben die noch Geld verdient. Also spezielle Sünder, ganz besondere Sünder, doppelt gefährlich. Sünder und Zöllner. Und ihr guckt gar nicht dahinter und fragt, warum ist das so? Warum kommt dieser Johannes und verhält sich so? Und warum kommt jetzt der Menschensohn, der König der Könige, und verhält sich so? Warum ist das so? Und doch hat die Weisheit Gottes recht. Das zeigt sich an dem, was sie bewirkt. Das muss sich an dem zeigen, was sie bewirkt. Nimm dieses Bild von dem Flugzeug noch. Ich gebe zu, es ist wirklich, vielleicht sagst du, was hast du für ein blödes Bild genommen, aber es hilft mir, es zeigt sich an dem, was es bewirkt, was es ist. Also, Nico, wo bist du gerade? Ich bin in Südafrika. Wie bist du da hingekommen? Durch das Flugzeug. Also, es hat sich gezeigt an dem, was es bewirkt, was es tut. Und das zeigt sich an allen denen, die sie angenommen haben. Das zeigt sich auch an den Passagieren, die mitgeflogen sind, die auch eingestiegen sind, die das alles auch geglaubt und angenommen haben, zeigt sich auch an denen. Du kannst natürlich davor stehen und sagen, ich verachte das und verspotte das und was ist das alles für ein Blödsinn und das glaube ich alles nicht und das ist alles Teufelszeugs und völlig verrückt so, aber du kannst natürlich auch sagen, oh krass, wunderbar, ja, das will ich auch. Und dieser König, und das ist das Besondere an diesem König, es ist nicht ein König, wie wir letzten Sonntag gehört haben, der nimmt. Der dir alles nimmt, was dir wichtig und wertvoll ist. Denn die sonstigen Könige in deinem Leben, die nehmen nur, die wollen immer nur haben. Die sitzen auf irgendeinem Thron und du musst ihnen dienen. Oder du sitzt selber auf dem Thron und andere müssen dir dienen, weil du dann der König bist. Wir kennen das ja in unserer Umgangssprache immer noch so ein bisschen. Also es wird auch immer weniger, aber der Kunde ist König. Ja, man, oftmals hat man nicht mehr das Gefühl, dass man König ist, sondern dass man eigentlich eher lästig ist und dass die Leute auch gar keine Lust haben, dich zu bedienen. Aber hey, wir kennen das wenigstens noch so, dass du der, als Kunde quasi immer noch König bist, dass du also, dass der Lieferant oder der dir der etwas anbietet, dass er dir dienen muss, dass das, was er dir anbietet, dir dienen muss. Aber dieser König ist anders. Dieser König nimmt nicht, wie wir gesehen haben, sondern dieser König gibt. Dieser König hat nicht sich selbst im Sinn und hat nicht sich selbst im Mittelpunkt, sondern er hat dich im Mittelpunkt. Er ist gekommen, weil er dich liebt. Er ist gekommen, weil er die Beziehung zu dir wiederherstellen möchte. Jesus erzählt eine Geschichte auf eine Frage, die Petrus hat. Und ich möchte heute, ihr werdet die Geschichte gleich hören und ihr werdet denken, oh ja, genau, kenne ich schon so weiter. Ich will heute einen ganz besonderen Punkt rausarbeiten. Aber die Frage, die Petrus hat, ist, die ihm irgendwann gekommen ist und ihr wisst ja, die Jünger waren mit Jesus unterwegs und Jesus war so etwas wie ein Rabbi, ein Lehrer für sie. Und früher war es so, man hat praktisch gelernt, indem man den Lehrer gefragt hat. Man hat eine Frage gehabt und diese Frage wurde dann von dem Lehrer beantwortet. So ging das früher. Kleine Gruppe, sehr persönlich, aus der Situation heraus eine Frage, eine Antwort. Und die Frage, die den Petrus jetzt umtreibt, ist, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Und ihr kennt ja schon ein bisschen so den Petrus, wenn ihr öfters hier in den Gottesdienst kommt, ist einer meiner Lieblingsjünger, dieser Petrus, der so nach dem Motto lebt, wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. So ein Typ ist es also relativ mutig und dann doch wieder eher haut er ins Kraut. Und dieser Petrus ist wahrscheinlich hier furchtbar genervt von irgendjemandem, der ihn sowas von auf den Zünder geht, dass er sagt, jetzt muss ich mal Jesus fragen, wann ist genug? Ja, so aus dieser Haltung, wann kann ich denn jetzt auch mal sagen, jetzt reicht's? So. Und jetzt weiß er, dass die Rabbinen schon mal gleich mal dreimal so von Haus aus ansetzen und jetzt will er da besonders heilig sein und also als Jünger auch besonders glänzen und jetzt bietet er also mal schlägt er mal das Doppelte und noch ein bisschen was oben drauf und sagt, was meinst du Jesus, 7-mal, oder das wäre doch, oh, da müsstest du doch jetzt sagen, Petrus, ich bin so begeistert von dir, doppelt so viel wie die Rabbinen verlangen und noch einen drauf. Hey Petrus, du bist mein erster und bester Jünger. Also wenn ich irgendwann mal auf dem Thron sitze, dann bist du definitiv als Außenminister gebucht. Und der Petrus, der sonnt sich so richtig, ich muss mir das richtig vorstellen, 7-mal präsentiert, jetzt großzügig, bin super großzügig, also der geht mir zwar sowas von auf den Zünder, aber ich bin jetzt mal so großzügig. Und dann sagt Jesus zu seinem Schock, nein, Petrus, nein. Und der Petrus, was, nein, wieso nein? Sagt Jesus, nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. Also 790-mal, Bethlehem. Ich finde es witzig, vielleicht findest du es auch witzig, aber er referiert auf diese Prophetie und sagt, dort ist ein Retter geboren, dort ist der König, dort ist im Brot, im Haus des Brotes ist das verankert. Deswegen kannst du diesem Menschen großzügig begegnen und musst nichts mehr aufrechnen, weil du es dir leisten kannst. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis. Darum hört dieses Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine Geschichte, die haben die Rabbinen auch immer erzählt. Gleichnisse haben den Vorteil, die Geschichten auch, dass sie uns im Gedächtnis bleiben, dass wir immer mal wieder drüber nachdenken, dass wir sie nicht schnell vergessen. Also deswegen hat Jesus auch ganz viele solche Geschichten erzählt, auch aus dem Alltag der Leute. Jetzt erzählt er eine Geschichte, die wahrscheinlich auch sich so zugetragen haben kann. Mit dem Himmelreich, also mit meinem Reich, ist es wie mit einem König. König, das ist ja unser Thema. Es ist wie mit einem König. Und der König will mit seinen Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen. Also die Szene können wir uns vorstellen. Jetzt ist Tag, wo abgerechnet wird und der König holt jetzt alle seine Verwalter her und will jetzt wissen, wo ist sein Vermögen, was haben sie verwaltet, wie haben sie es vermehrt und so weiter. Das ist jetzt das Thema. Gleich zu Beginn brachte man einen von ihnen, der ihm 10.000 Talente schuldet. Also wir reden hier von Big Business. Also wir sind auf der Ebene von Elon Musk oder so. Also Tesla und was das alles heißt. Wir reden hier nicht von Peanuts, sondern wir reden hier von Milliarden. Das, was der ihm schuldet, wenn man das heute umrechnen würde, ich will euch das jetzt nicht vorrechnen, aber ich könnte es euch, wenn ihr wolltet, wenn was er ihm schuldet, ist ungefähr 200 Milliarden. Also heißt heute Doppelwumms. Olaf Scholz würde Doppelwumms sagen. Also der schuldet ihm ein Doppelwumms. Also 100 Milliarden wollen wir jetzt für die Bundeswehr ausgeben als Sondervermögen. Reicht nicht hin und nicht vorne, aber gut, das ist ein anderes Thema. 200 Milliarden Doppelwumms, das schuldet er ihm. 200 Milliarden. Also du musst es dir aufmalen. Du hast schon gar keine Vorstellung mehr, wie viel Geld das ist. Keine Ahnung, wie viel Geld das ist. Er schuldet ihm unermesslich viel. Er schuldet ihm ungefähr das Vermögen von Elon Musk. Das schuldet er ihm. Elon Musk ist bei 190 Milliarden. Aber gut, jetzt mit Twitter macht er sich gerade kaputt. Aber ungefähr so viel schuldet er ihm. Also eine Summe, wo du sagst, nicht völlig abwegig, nicht völlig unrealistisch, aber für uns, für mich in meiner Welt, du kannst das niemals, du kannst machen, was du willst, niemals zurückzahlen. Unmöglich. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit der Frau und den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schulden zu begleichen. Gut, wenn wir diese Geschichte aufmerksam lesen, hat also der König offensichtlich Hoffnung, aus dem Mann noch etwas rauszuquetschen. Und wir reden jetzt ja von diesen Dimensionen. Das heißt, dieser Mann war auch nicht unvermögend. Also wir reden richtig so von Wirecard. Also so richtig viel Geld geht es hier. Und jetzt soll der ausgequetscht werden, der arme Mann. Offensichtlich ist der auch nicht, schläft er auch nicht auf Stroh und hat offensichtlich auch echt viel Geld schon besitzt er. Der ist reich. Und da wirft sich der Mann vor dem König nieder, auf die Knie. Das musst du dir jetzt mal vorstellen. So ein Top-Manager wirft sich jetzt auf die Knie und sagt, hab Geduld mit mir, ich will alles zurückgeben. Hab Erbarmen mit mir, sagt er wörtlich. Hab Erbarmen mit mir, hab Erbarmen mit mir. Und da sagt, da hatte der Herr, der König, Mitleid mit seinem Diener und ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Warum? Warum hat er ihm die Schuld erlassen? Warum hat er ihm diese Riesensumme Geldes einfach so gesagt, so, die buche ich jetzt aus, die sind jetzt eben verloren, du musst sie mir nicht zurückgeben. Der Schlüssel ist, dass dieser Mann sagt, hab Erbarmen mit mir. Hab Erbarmen mit mir. Mitleid, frei, Schuld erlassen. Mitleid, frei, Schuld erlassen. Hab Erbarmen mit mir. Der hatte Mitleid mit ihm, hat ihn freigelassen und hat ihm die Schuld erlassen. Und du möchtest jetzt vielleicht denken, ja, okay, puh, ja, Wahnsinn. Aber wenn du es jetzt mal mathematisch rechnest, ist ja Minus auch viel Geld. Und wenn du jetzt praktisch auf deinem Konto ein dickes Minus hast und dir jemand die Schuld erlässt und dein Kontostand jetzt null ist, dann bist du zwar auch nicht wirklich reich, aber du bist unermesslich reich geworden, weil ja diese ganzen Schulden nicht mehr da sind. Also dieser Mann, der ist, nur weil er gesagt hat, hab Erbarmen mit mir, unermesslich reich geworden. Unermesslich reich geworden. Aber was wir feststellen ist, sein Herz hat sich nicht verändert. Der hat jetzt nicht gesagt, Mensch, oh, ich bin so dankbar, dass ich so reich geworden bin jetzt, dass dieser König so viel Mitleid mit mir gehabt hat. Oh, ich könnte die ganze Welt umarmen, ich könnte jeden Einzelnen knutschen, ich könnte, also verstehst du, ja, so können wir auch drauf sein, wenn man jetzt also, keine Ahnung, was plötzlich auf diesem Wege plötzlich so frei wird. Das hat ihn ja bestimmt auch wahnsinnig belastet. Und wir, die wir Jesus auch nachfolgen oder vielleicht auch schon zu ihm gekommen sind und gesagt haben, hab Erbarmen mit mir und diesen Reichtum bekommen haben, wir verhalten uns oft auch so wie dieser Mann. Wir verachten das, was wir dort bekommen haben. Wir nehmen das gar nicht richtig wahr. Wir nehmen diesen Jesus als Reservereifen, als ADAC-Mitgliedschaft, als Notfallreserve, als Joker irgendwie, wenn wir mal in Verlegenheit sind, dass der uns raushaut. Aber ansonsten brauchen wir diesen Jesus nicht, wir brauchen diesen König nicht, jetzt brauche ich den auch nicht mehr, jetzt hat er mir meine Schuld erlassen, jetzt laufe ich wieder mein eigenes Leben, ich renne einfach rum, so verrückt, wie ich vorher rumgerannt bin. Denn kaum war der Mann zur Tür hinaus, also unmittelbar, ja nicht mal Kameraschnitt, der ist gerade aus der Tür raus, eben gerade ist ihm diese 200 Milliarden Dollar der Doppelwumms erlassen worden und jetzt kommt er aus der Tür raus und traf einen anderen Diener, der ihm etwa 100 Denare schuldet. Also auch nicht wenig Geld, das sind ungefähr 10.000 Euro, also auch schon ein stolzes Sümmchen, aber im Verhältnis zu dem, was er gerade erlassen bekommen hat, nix. Und da sagt der Mann, als der diesen Diener traf, du kannst gar nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Ich war beim König und der König, ich habe ihn gebeten, sich über mich zu erbarmen. Und weißt du, was der König gemacht hat? Der hat mir 200 Milliarden Euro erlassen. Und ich bin so froh, dass du jetzt da kommst und reden wir nicht mehr drüber. 10.000 Euro, das kann ich gar nicht. Bis ich mich da bücke, ist alles viel zu teuer. Denn dieser Mann, war sein Konto auf Null, aber er hat ja sein Vermögen noch gehabt, er hat sein Haus noch gehabt, er hat seine Frau gehabt, er hat seine Kinder gehabt, dieser war immer noch nicht arm. Nein, der packt ihn an der Kehle, würgt ihn und sagt, bezahle, was du mir schuldig bist. Und siehst du, die Frage ist nicht, ist Jesus dein Sündenvergeber? Ist Jesus dein Trösterchen? Ist Jesus der, wo du dir ein gutes Gefühl holst? Sondern die Frage ist tatsächlich, ist Jesus der König? Denn wenn Jesus der König ist, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben, muss Auswirkungen auf dein Leben haben. Und zwar völlig anders, als wir es jetzt gerade hier erleben. In schockierender Weise. Völlig anders. Der packt ihn und wirkt ihn und sagt, bezahle, was du mir schuldig bist. Und dann passiert genau, und das sind dieselben Worte, genau dasselbe, was er eben gerade selbst gemacht hat. Dieser Mann wirft sich in den Dreck und sagt, erbarme dich über mich, ich will es dir zurückzahlen. Original dieselben Worte, wörtlich ganz genau dasselbe. Der sagt genau dieselben Worte, die er gerade selbst gesagt hat. Hört er jetzt. Aber er wollte nicht. Er wollte nicht drauf eingehen. Wollte nicht. Und ich habe schon mal öfters gesagt, und manche haben sich dann auch von provozieren lassen, der Grund, warum in deinem Leben manches so ist, wie es ist, eigentlich vieles so ist, eigentlich fast alles so ist, wie es ist, ist, weil du nicht willst oder weil du willst. Es liegt tatsächlich, du hast Kontrolle über dein Leben. Du hast Kontrolle über dein Leben. Jeder hat Kontrolle über sein Leben. Wenn du Kontrolle abgegeben hast, musst du die Kontrolle halt wieder zurückverlangen. Du musst sagen, es reicht mir jetzt, du kannst mein Leben nicht mehr kontrollieren, ich will meine Kontrolle über mein Leben zurückhaben. Aber der Mann wollte nicht. Und du kannst nicht sagen, das ist der und dies und das und das. Nein, 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 nein. Du willst nicht. That's so easy. Oder du willst. Du willst genau diesen Weg gehen. Obwohl du genau weißt, dass dieser Weg nicht dorthin führt, wo du hin willst. Obwohl du genau weißt, dass es nicht die Ergebnisse bringt, die du gerne hättest. Du willst oder willst nicht. Er wollte nicht. Er wollte nicht und lässt ihn ins Gefängnis werfen, wo er lange bleiben sollte, bis ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Und als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Vielleicht spürst du dieses Entsetzen auch, wo du sagst, oh nein, um Himmels Willen. Wie religiös kann man sein? Wie verrückt kann man sein? Das ist das, was Religiosität mit dir macht. Das ist das, was mit dir macht, wenn du dich einfach einlullen lässt in irgendwas Süßliches und überhaupt nicht klar guckst, wer ist das, mit dem ich da zu tun habe und was kann der tun? Er kann dich unheimlich reich machen, aber der Herr lässt ihn zu sich kommen und sagt, du böser Mensch, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast, deine ganze Schuld. Hättest du da nicht jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen? Erbarmen haben müssen. Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen habe. Vielleicht möchtest du heute, wenn wir das letzte Lied singen, tatsächlich das beten. Entweder bist du der Diener, der vor dem König steht und sagt, hab Erbarmen mit mir. Und du kannst sagen, Herr, hab Erbarmen mit mir. Kyrie eleison singen wir in der evangelischen Kirche. Kyrie eleison. Eleison heißt, hab Erbarmen. Kyrie heißt König. König, hab Erbarmen. Kyrie eleison singen wir. Herr, König, hab Erbarmen mit mir. Oder du möchtest das hören, was andere zu dir sagen. Hab Erbarmen mit mir. Vielleicht möchtest du in die Woche hineingehen und sagen, oh Herr, mit wem müsste ich Erbarmen haben? Mit wem müsste ich Erbarmen haben? Hab Erbarmen mit mir. Lass uns aufstehen und so auf diese Predigt antworten.